Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Jannik Sinner und Aryna Sabalenka, das sind die SiegerInnen des Turniers in Indian Wells, des ersten Masters 1000, kombinierten Masters 1000. Die Frauen hatten ja vorher schon zwei Masters 1000. Und sie haben auf einem schnelleren Boden in Indian Wells gewonnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, mal wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, wir sprechen natürlich heute über Indian Wells und wir können, bevor wir über das andere Thema sprechen, was wir machen wollten, können wir einmal darüber sprechen. Indian Wells hat anscheinend gelernt. Es gab sehr deutlich schnellere Böden in diesem Jahr und haben das Tenniserlebnis einfach aus meiner Sicht als Tennisfan und als Beobachter der Szene, haben sie es deutlich verbessert. Wie ging es dir während dieser 10 Tage?
Ja, von dem, was ich mir jetzt zusammengesetzt habe, ich gucke hier auch gerade auf meine Notizen drauf, scheint es ja doch mehrere Faktoren gewesen zu sein. An sich oder angeblich, sagen wir lieber, war der Boden in der jetzigen Form auch schon im letzten Jahr da. Da war es aber nicht so schnell. Jetzt hat man noch neue Bälle von Dunlop. Das soll angeblich einen großen Unterschied gemacht haben. Aber ob es am Ende so ein großer Unterschied war, dass wir jetzt ein Pace Court Rating hatten, was irgendwie, 30% höher war, weiß ich nicht. Und dann war es natürlich heiß, darf man auch nicht vergessen, das macht dann normalerweise auch noch ein bisschen Unterschied. So oder so können wir festhalten, es war auf jeden Fall schneller. Einige Spieler und Spielerinnen, die hier weit gekommen sind, weiß ich nicht, ob die bei anderen Tempo oder bei anderen Bedingungen auch so weit gekommen wären. Insgesamt, glaube ich, ist es zu begrüßen, wenn es ein bisschen schneller insgesamt wird. Es gilt dann jetzt auch für Miami, ich erinnere mich halt an viele Jahre, wo diese Turniere unglaublich langsam gespielt haben. Und dann gehen wir in den Sand rein, der auch langsamer ist. Von daher, ich glaube, es kann eigentlich nicht schaden.
Wir können mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir beiden planen einen kleinen Podcast darüber, was die besten Matches dieses Jahrtausends waren. Und wir können, glaube ich, nicht zu viel versprechen, wenn wir sagen, Indian Wells war jedenfalls bei meinen Matches nicht dabei. Bei deinen? Maximal wegen des Dramas.
Ich gucke auf die Liste. Einmal habe ich ein Match in den Honorable Mentions, aber sonst nichts.
Ja, also Indian Wells war tatsächlich kein Ort, an dem memorables Tennis gespielt worden ist. Und in diesem Jahr gab es wirklich gutes Tennis. Und wir sprechen dann auch gleich darüber, über das Frauen- und das Herrenturnier. Müssen aber vorher eine Geschichte anreißen, die in der letzten Woche in The Athletic erschienen ist, dem früheren New York Times, beziehungsweise dem New York Times Sportableger. Früher war die New York Times Sportredaktion noch in der New York Times angesiedelt. Jetzt ist es The Athletic. Matthew Futterman und Charlie Eccleshare sind die beiden Tennisreporter dort. Und die haben letzte Woche eine Geschichte gebracht, dass im Moment die ATP zusammen mit einem saudi-arabischen Investmentfonds daran arbeitet, die Tour komplett umzugestalten. Man hat diverse Lizenzen von Turnieren jetzt schon zurückgekauft. Das sind zum Beispiel die Chengdu Open und die Hongkong Open, zwei Turniere, die im Herbst durchgeführt worden sind. Dazu ist die Lizenz von Mets zurückgekauft worden und die vom Kremlin Cup in Moskau. Dieses Turnier ist seit 2022, seit dem Überfall von Russland in die Ukraine, nicht mehr gespielt worden. Dazu sollen dann auch noch Turniere in Brüssel das Turnier in Brüssel an die italienische Föderation gegeben worden. Und man ist in Gesprächen mit Argentinien, mit Buenos Aires und Acapulco, um diese Lizenzen zurückzukaufen. Ziel wird das sein, erstens das Masters 1000 in Saudi-Arabien unterzubringen und ja, den Turnierkalender so ein bisschen neu zu shapen.
Und zu verkürzen. Ja. Das ist das Argument, was, glaube ich, bei vielen ziehen wird. Und du hast schon die Lizenzen angesprochen, die verkauft werden. Bei Brüssel können wir noch kurz ergänzen, dass das Turnier dann auf Rasen stattfinden soll. Das soll dann vom italienischen Verband in den Sommer gezogen werden, soll auf Rasen sein. Wenn wir generell auf die Liste drauf gucken, dann sehen wir, viele davon sind Events im Herbst. Und die Idee ist halt wirklich, den Herbst kürzer zu gestalten, das Jahresendturnier und den Davis Cup früher zu haben, um eine längere Offseason zu haben und das dann quasi als Ausgleich für eine verdichtete Saison. Ich glaube, das ist etwas, was viele erstmal begrüßen werden, spricht ja dann auch nichts dagegen, dass dann zum Beispiel weiter große Challenger im Herbst laufen, auch wenn die offizielle ATP-Saison vorbei ist. Und das ist so ein bisschen eine ähnliche Taktik, die wir von den Saudis gesehen haben, wie bei den Damen, wo ja der Schwangerschaftsfonds, nennen wir ihn jetzt mal, eingeführt geführt worden ist mit saudischem Geld. Und das war dann gedacht als Ausgleich für dafür, dass das Turnier nach Saudi-Arabien gekommen ist, das Jahresendturnier, was ja immer noch sehr umstritten ist. Und hier wird eine ähnliche Taktik angewandt. Und ich glaube, es gibt viele dankbare Abnehmer, weil die Preise, die wohl aufgerufen werden, sind mindestens 15 bis 20 Millionen pro Lizenz. Bei den 500ern bis zu 45 Millionen, das ist unglaublich viel Geld. Ich bin mir relativ sicher, das bekommen die meisten Turnierveranstalter auf dem Level nicht rein. Und die Idee ist jetzt halt wirklich einfach sowas wie eine Premium-Tour zu schaffen, also 10 plus 4 Turniere, 10 Masters-Turniere, 4 Grand Slams. Und dann, das fand ich auch noch eine interessante Änderung, ich glaube, ich finde sie gut, habe es aber noch nicht zu Ende gedacht, dass dann quasi in den anderen Wochen es insgesamt 8 Wochen geben soll, an denen zeitgleich 500er Turniere stattfinden und dann, glaube ich, auch nochmal 8 Wochen, an denen insgesamt 24 250er Turniere stattfinden soll. Genau. Es soll sich also nichts mehr ins Gehege kommen, keine 500er mit 250ern und der Kalender soll einfach aufgeteilt werden in Grand Slams, 1000er, 500er, 250er und alles klar gemacht werden und ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Idee der Übersicht wegen und auch für die Veranstalter.
Ja, es ist nicht Tennis-Fans oder Casual-Tennis-Fans relativ schwierig zu erklären, warum dieses Turnier eine höhere Wertigkeit hat als das Turnier. Das ist einfach so. Es ist so, dass die Grand Slams 7 von den 10 Masters-Turnieren mandatory sein sollen, also 11 Turniere insgesamt mandatory sein sollen für die Spitzenspieler. Das Turnier in Paris, das Turnier in, also das Turnier, Entschuldigung, Monte Carlo, das Turnier in Saudi-Arabien und das Turnier in Shanghai. Das sind die Turniere, die nach wie vor nicht mandatory sein sollen.
Ja, ich übernehme es nochmal ganz kurz, weil es ist echt ein bisschen unübersichtlich. Wir haben 7 Turniere, die eben de facto jetzt 1,5 Wochen Turniere sein werden, wo mandatory, das heißt, wo alle Spitzenspieler antreten müssen. Paris ist auch ein Turnier, wo alle antreten müssen, dauert aber nur eine Woche. Das ist das Jahresendturnier oder das letzte richtig große Turnier für dem Jahresendfinale. Und dann, und das ist der interessante Teil, und da kommt die ganze Wortklauberei her, haben wir eben 2, wo man nicht antreten muss. Und ich denke, hier gibt es zweierlei Gründe. Das eine ist Monte Carlo. Das hatte damals einfach nicht die Kohle, um den Status zu halten. Und viele der Spitzenspieler, die nicht aus Europa kamen, hatten keinen Bock drauf. Das ist eine Entwicklung von vor ungefähr 20 Jahren. Und dann haben wir jetzt eben dieses Turnier in Saudi-Arabien, auch nicht non-mandatory. Warum? Aus 2 Gründen. Das eine ist, weil doch noch eine Form von Südamerika-Tour erhalten bleiben wird. Es wird also einige geben, die drüben bleiben wollen. Ich kann mir vorstellen, dass wir ein sehr großes Challenger-Turnier zum Beispiel irgendwo in Südamerika sehen werden, an einem der Standorte, das bisher ein ATP-Turnier hatte. Und das andere ist, wenn man non-mandatory ist, dann kann man schöne Antrittsgelder zahlen. Und es werden sehr hohe Antrittsgelder gezahlt werden. Da kann man jetzt von ausgehen. Und so werden die Saudis oder die saudischen Veranstalter ein bisschen steuern können, wer am Ende bei ihrem Turnier wirklich dabei sein soll. Also extrem geschickt gemacht. Und am Ende eben, wir reden jetzt, glaube ich, auch schon wieder 7 Minuten oder 6 Minuten drüber. Es ist kompliziert. Wenn alles so umgesetzt wird, glaube ich, wäre ein bisschen mehr Übersicht geschafft und trotzdem würde natürlich einfach mehr Tennis gespielt werden, zumindest auf diesem etwas höheren Level und ob das am Ende so viel hilft, wir werden es sehen, aber es ist schon spannend, weil ich glaube, viele nehmen es dankbar an, die Kohle, ich meine, wir reden hier von Hunderten von Millionen, die gezahlt werden, um den Tenniskalender zumindest bei den Herren neu durchzusortieren.
Also, dass der Tenniskalender entzerrt wird oder dass er neu aufgeteilt wird oder dass er in irgendeiner Weise so strukturiert wird, dass man einen besseren Überblick hat, dafür bin ich die ganze Zeit. Und es ist allerdings so, und das müssen wir dann auch hier in diesem Fall dann nochmal sagen, es ist dieser Teil des Sportswashing, das Saudi-Arabien jetzt seit ein paar Jahren, vielleicht schon Jahrzehnten dann betreibt, was im Fußball angefangen hat, dann auch im Golf durchgeführt worden ist, jetzt auch im Tennis, erst im Frauentennis, als die WTA-Tour dann unterstützt worden ist bei diesem Fonds, der aufgesetzt worden ist für schwangere Spielerinnen. Jetzt dadurch, dass die Finanzen oder das Geld der Saudis dafür genutzt wird, um diesen Turnierkalender umzugestalten, dass man Turnierlizenzen zurückkauft. Es ist ein großer Part dieses Sportswashing, was Saudi-Arabien betreibt. Es ist halt, mit wem legst du dich ins Bett? Und die ATP und die WTA haben beide ganz klar gemacht, dass sie für sie die Saudi-Arabien keine Gefahr darstellt, sondern ein großen Nutzen darstellt. Und ja, wir haben das schon seit Jahrzehnten, dass wir auch mit China die ganze Zeit schon gerade auf der WTA-Tour sehr, sehr viel Einfluss hatten. Jetzt kommt Saudi-Arabien dazu. Mir gefällt es nicht. Es ist ein großer Preis, der da zu zahlen ist. Und das ist sehr schade. Andererseits, wie gesagt, die Aufteilung der Tour, sollte sie so kommen, wie sie jetzt hier dargestellt wird, 2028, wird sie für mehr Übersicht sorgen. Das, ja, zwei Wahrheiten, also zwei Dinge können gleichzeitig wahr sein.
Ja, und ich meine, es ist natürlich jetzt kurios, dass das gerade alles passiert, weil wir jetzt, ich sage es jetzt ganz ehrlich, verfolge keine Formel 1, aber ich habe natürlich auch die Überschriften gesehen, dass die beiden Rennen im Nahen Osten gerade abgesagt worden sind. Wir reden hier beim Tennis von 2028. Wenn wir dann dort noch einen Krieg haben, haben wir andere Probleme. Aber es ist natürlich ein Faktor, der mit zu bedenken ist. Und generell können wir sagen, im Tennis an sehr vielen Ecken sitzen sehr viele komische Leute mit keinem schönen Geld. Und das gilt wirklich durch alle Bereiche des Tennis durch. Und da unterscheidet sich Tennis auch nicht vom Rest der Welt. Gefühlt wird aufgeteilt unter Oligarchen. Und zeitgleich, wie du sagtest, wenn das Tennis entzerrt wird, wenn klarer ist, welche Turniere wirklich wichtig sind und wenn zeitgleich dafür gesorgt wird, dass ein bisschen mehr Erholung für die Spitzenspieler und Spitzenspielerinnen kommt, dann glaube ich, kann das allen nicht schaden.
Wie gesagt, zwei Dinge können gleichzeitig wahr sein. Und die Schlagzeilen aus der Formel 1, wo jetzt Saudi-Arabien und Bahrain die beiden Formel 1-Rennen abgesagt worden sind, die haben auch nochmal für Schlagzeilen gesorgt, beziehungsweise die haben natürlich dann auch nochmal für krause Stirn gesorgt, krause Stirne, naja. Also auf jeden Fall, Saudi-Arabien versucht zusammen mit der ATP den Tourkalender so umzugestalten, dass man auch das 10. Masters reinbekommt, was Saudi-Arabien zugestanden worden ist und was höchstwahrscheinlich in den Wochen passieren soll, in diesen letzten Jahren immer Acapulco stattgefunden hat. Kommen wir zum Geschehen, weil wenn so ein Turnier jetzt dann in dieser Zeit dann stattfindet, dann wird natürlich auch ein Masters 1000 wie Indian Wells abgewertet. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten immer gerne das Etikett des 5. Grand Slams an die Stirn geheftet. Und es ist natürlich ein großes Event und es ist eins der größten Turniere. Die Spielerinnen und Spieler fühlen sich am wohlsten dort bei allen Masters 1000 Turnieren. Es ist extrem viel Geld da auch reingegangen und auch von einer zweifelhaften Figur wie Larry Ellison. Also Tennis bekommt Geld von den verschiedensten zweifelhaften Ecken. Lass uns über das Frauenturnier in Saudi-Arabien sprechen. Saudi-Arabien, oh Gott, Indian Wells sprechen. Es tut mir leid, ich habe nur 3 Stunden geschlafen. Lass uns über das Turnier in Indian Wells sprechen. Die Frauen haben hier mit einem quasi Traumfinale der beiden besten Spielerinnen bislang in diesem Jahr den Abschluss gefunden. Und Arina Sabalenka hat das Spiel in einem Match des Jahreskandidaten im Finale gegen Elena Rybakina gewonnen. Mit 3:6, 6:3 und 7:6. Bevor wir über diese Turniere von Sabalenka und Rybakina sprechen, lass uns über dieses Finale sprechen, weil das hat alles gehalten, was es versprochen hat. Und es war vielleicht sogar noch besser als das Finale bei den Australian Open. Und beide haben im Moment klar gemacht, dass sie momentan die beiden besten Spielerinnen der Welt sind. Und es könnte eine Rivalität sein, die in den nächsten Monaten uns noch sehr beschäftigen wird und die vielleicht auch so einer Rivalität wie Alcaraz und Sinner so ein paar Schlagzeilen abknapsen kann.
Ja, auf die Rivalität können wir gleich mal im zweiten Schritt eingehen, wenn wir so ein bisschen auch gucken können, werden beide oder wird hier vor allem eine von beiden überhaupt in der Lage sein, das zu halten. Da würde ich gerne bei Rybakina gleich nochmal hinschauen zum Match an sich. Das Kuriose ist, ich würde fast sagen, in Australien war, wenn ich jetzt im Nachhinein drauf gucke, Sabalenka wahrscheinlich leicht besser, hat das Finale verloren. Hier würde ich sagen, war Rybakina leicht besser und hat das Finale verloren. Und irgendwie ist es ausgleichende Gerechtigkeit, auch wenn ich mir sicher bin, Sabalenka würde lieber den Titel in Australien haben. Und doch hat es ja für sie sehr viel bedeutet. Das hat man hinterher gesehen. Extreme Erleichterung, weil sie einfach viele große Finals, also man muss erstmal Großfinals erreichen und dann auch das natürlich in den Kontext gesetzt, aber sie hat mehrere große Finals verloren. Und es hat ihr extrem zugesetzt, weil es das Einzige war, was ihrer Dominanz im Weg stand. Und dann ist das Match hier gestartet, dass man sagen muss, Rybakina war besser. Rybakina hat den ersten Satz gewonnen, Rybakina war im zweiten Satz mit Break vorne Und am Ende musste es Sabalenka variieren, also auf ihre Art variieren, um da nochmal ins Match hineinzufinden. Und trotzdem im dritten Satz ist Rybakina diejenige, die den ersten Matchball hat. Und da hat es aus meiner Sicht einen extrem guten Schlag von Sabalenka gebraucht, um den abzuwehren. Klar, wir reden davon, dass sie eine Rückhand hat, Ende des dritten Satzes. Da kriegt sie mit viel Tempo reingespielt und natürlich liegt ihr das, dass der Ball so kommt und flach kommt. Aber den muss man erstmal in dem Winkel zurückbringen, wie sie es geschafft hat. Der ist dann wirklich ziemlich perfekt hinter dem Netz gelandet und hat dafür gesorgt, dass sie hier drin geblieben ist. Ansonsten hätten sich wirklich einige Narrative auf den Kopf gestellt. Aber ich würde dir zustimmen, es war ein tolles Match und man kann, glaube ich, sagen, nach den beiden Finals, die wir gesehen haben, ein Unentschieden. Ich habe jetzt nicht gezählt, ob beide Punkte zusammengezählt, ob beide Matches auf dem Unentschieden rauskommen, aber vermutlich nah dran.
Es war ein enormes Niveau, gerade im dritten Satz. Es gab zwischendurch noch eine Statistik im dritten Satz. Das war so bei 5-5 im dritten. Da hatte in dem Satz alleine Rybakina 21 Winner geschlagen und Sabalenka 13. Und 13 Winner muss man in einem Satz bis 5-5 dann erstmal schlagen. Und Rybakina hatte es geschafft, 21 Winner in dem Satz bis zu diesem Zeitpunkt zu schlagen. Und das war einfach ein unglaubliches Niveau. Ja, es gibt keine langen Ballwechsel zwischen den beiden, also wenig lange Ballwechsel. Es ist sehr, sehr viel auf First-Strike-Tennis dort gelegt. Und das wissen wir. Beide haben einen super Aufschlag. Der von Rybakina ist vielleicht momentan der beste in der Welt. Aber insgesamt war das unglaublich unterhaltsam, weil beide halt mit sehr viel cleanem Tennis dann dieses Match dann geführt haben. Und es waren wenig Fehler dabei. Und das war etwas, was dieses ganze Match so unglaublich sehenswert hat werden lassen. Und dass Rybakina nach Matchball, den sie hatte, bei 6-5 im Tiebreak, dann die nächsten drei Punkte verloren hat, das hat mich ein bisschen überrascht. Aber Sabalenka hat hier dann auch nochmal unter Beweis gestellt, dass sie vielleicht dann auch ein bisschen die nervenstärkste Spielerin ist. Ja, sie hat aus von den letzten 10 großen Finals 5 verloren. Also in den letzten 10 großen Finals hat sie jetzt eine Bilanz von 5-5. Und trotzdem muss man sagen, dass erstens diese Konstanz erstmal hergestellt werden muss. Und das ist Sabalenka gelungen. Und sie ist momentan die beste Spielerin der Welt. Sie hat nur diese ganz großen Matches verloren. Aber wie sie sich gerade in diesen Situationen dann zu Höchstleistungen aufschwingen kann, ist enorm, finde ich.
Ja, und es gibt natürlich Ähnlichkeiten zwischen den beiden. Beide sind groß, beide kommen vom Aufschlag her, beide haben eine enorme Power. Rybakina spielt einfach ein technisch sehr sauberes Tennis, verteilt die Bälle gut, lebt vom Rhythmus. Sabalenka lebt von einer körperlichen Präsenz, von der Wachheit, von etwas mehr Variabilität. Und das hat sie entwickelt in den letzten Jahren und das muss man ihr einfach lassen. Sie ist immer dabei, noch irgendwas zu finden. Und hier hat man dann eben nicht nur das gesehen, was im letzten Jahr unglaublich evident wurde, dass sie eben in der Lage ist, wirklich ihre Grundschläge zu variieren. Wir haben letztes Jahr immer mal wieder den Stopball gesehen. Sie spielt eigentlich ein ganz vernünftiges Slice-Tennis zwischendrin. Sie ist ganz okay vorne am Netz. Und hier hat man dann gesehen, dass sie auch beim Aufschlag mittlerweile durchvariieren kann. Wir erinnern uns, sie war diejenige, die zum ersten Mal ins Tennis diesen Biomechanik-Experten reingebracht hat, weil ihr Aufschlag halt einfach Mist war, kann man nicht anders sagen. Und dafür ist es fantastisch mittlerweile. Sie ist nicht Rybakina, weil Rybakina halt auch beim Aufschlag diese Eleganz hat, diese immer wieder reproduzierbare Bewegung, das hat sie nicht. Aber hier hat man auch gesehen, sie hat die ganze Woche vom Kickaufschlag profitiert, weil der Ball sehr hoch abgesprungen ist. Sie hat hier das Tempo variieren können. Sie ist auf den Körper der Gegnerin zwischendrin gegangen. Und das ist halt einfach etwas, was dann auf dem hohen Level sehr beeindruckend ist.
Du hast gerade von Eleganz gesprochen. Ich möchte einfach nochmal sagen, wie einfach das Tennis von Elena Rybakina aussieht. Da ist wirklich nicht mal ein Schnörkel zu viel, da ist gar kein Schnörkel drin. Dieser Aufschlag, diese Aufschlagbewegung, der Experte bei Sky, Christopher Kaas, hat dann das auch noch gesagt, da ist nichts dran, wo man sagt, naja, da muss man vielleicht ein bisschen mehr für trainieren. Das sieht sehr, sehr einfach aus. Sie muss natürlich sehr viel dafür trainieren, aber an dieser Bewegung, an diesem Bewegungsablauf, was du gerade gesagt hast, das ist so einfach reproduzierbar für sie. Das lässt das Ganze elegant aussehen, einfach aussehen. Es ist kein einziger Schnörkel drin in diesem Tennis. Das ist wirklich extrem gut anzugucken.
Ja, ich denke auch, dass sie viele Fans hat. Sie ist jetzt eben kein Mensch, der es einem einfach macht, mitzuleiden, wie es jetzt zum Beispiel bei Sabalenka der Fall ist. Oder auch diese Nervosität, die Świątek mitbringt. Da sehen sich wahrscheinlich mehr Leute drin, als jetzt wirklich in dieser Klarheit und vielleicht Kühle, die Rybakina hat. Und auf der anderen Seite wissen wir auch historisch, das sind Spieler und Spielerinnen, die vielen gefallen, die das einfach mit so einer fast Lässigkeit durchziehen. Und ich meine, die große Frage, die jetzt bei ihr ist, und die ist vielleicht die relevanteste mit im Damentennis, kann sie das halten? Und ich habe jetzt nochmal die Saison 2023 aufgemacht, damit ich mich auch irgendwie richtig dran erinnern kann. Es war nämlich die Saison, in der sie damals ein sehr enges Finale gegen Sabalenka verloren hat bei den Australian Open und dann hier in Indian Wells ein enges Finale für sich entschieden hat. Und dann ist sie in Miami noch ins Finale eingezogen und hat dann dort gegen Kvitova verloren, hat Rom gewonnen und dann ist das Ganze ins Stottern geraten. Mhm. Eigentlich, wenn man im Nachhinein drauf schaut, durch eine Viertelfinale-Niederlage in Wimbledon gegen Ons Jabeur. Und dann war es in der Form vorbei, wie es sich so gezeigt hatte. Und da ist sie ja eigentlich auch aus verschiedenen Gründen, Verletzungen, Krankheiten, Probleme mit Stefano Vukov, in Krisen reingerutscht und hat sich erst im letzten Herbst wieder richtig draus befreien können. Hatte es jetzt hier geschafft, vor dem Match gegen Sabalenka 12 Top-10-Matches in Folge zu gewinnen und war klar die Nummer 2 und hätte hier vielleicht ein Zeichen setzen können, dass sie die beste Spielerin im Moment auf der Tour ist. Aber mir bleibt halt schon sehr, wie 2023 verlaufen ist. Und ich frage mich, sind das jetzt halt wirklich 5 gute Monate gewesen oder schafft sie es jetzt oben, sich festzusetzen? Sie hat eigentlich ein Spiel, was auf Sand und Rasen auch funktioniert. Ich meine, sie ist ehemalige Wimbledon-Siegerin. Aber wird sie das wirklich schaffen? Es ist im Moment die neben wo oder wie groß ist die Świątek-Krise, die wahrscheinlich alles entscheidende Frage im Damentennis.
Auf Iga Świątek kommen wir gleich noch zu sprechen. Lass uns gerade erst nochmal über Arina Sabalenka sprechen, weil es war ja nicht nur dieses beeindruckende Finale, was sie gespielt hat, sondern die Runden vorher hat sie einfach auch unglaublich souverän gespielt. Und es gibt ja kaum noch Schwächephasen im Spiel von Arina Sabalenka. Ja, sie wirkt maximal genervt, wenn sie auch nur ein oder zwei Unforced Errors hat. Mit einer ziemlichen Verachtung schießt sie Bälle weg zwischendurch. Das gefällt ihr nicht. Sie ist eine Perfektionistin. Sie hat hier Himeno Sakazume besiegt, 6-4, 6-2. Jacqueline Christian, 6-4, 6-1. Naomi Osaka hat sie vom Platz geschossen, 6-2, 6-4. Victoria Mboko, 7-6, 6-4. Da hatte sie dann zum 24. Mal in 26 Versuchen ihren Tiebreak gewonnen. Und dann gewinnt sie im Halbfinale gegen Linda Noskova, die nicht schlecht gespielt hat, 6-3, 6-4. Und dann im Finale dieses Spiel gegen Elena Rybakina. Das ist inzwischen, das Grundlevel, was Arina Sabalenka hat, ist, allein das Grundlevel ist höher als, ich sag mal, 95% der Spielerinnen. Und wenn sie dann noch eine Schippe draufpacken kann, so wie gegen Rybakina dann im dritten Satz, dann reicht es für alle. Das ist wirklich ein krasses Level, was Arina Sabalenka momentan zeigt.
Ja, und was natürlich interessant ist, wer kann sie im Moment gefährden? Rybakina kann's und Mboko.
Anisimova kann's?
Ja, und Mboko ist zumindest, kommt nah dran. Und das sind halt drei Spielerinnen, die total von der Power leben. Das Match gegen Świątek haben wir jetzt ehrlicherweise einfach nicht genug gesehen. Das ist für mich auch ein Ausnahmefall, weil die etwas in ihrem Spiel hat, was sie noch besser sein lassen kann als Sabalenka, auch wenn sich das jetzt halt nicht so häufig gezeigt hat. Aber diejenigen, die Sabalenka was letztes Jahr wirklich die Stirn geboten haben, sind Spielerinnen, die ebenfalls sehr viel Power mitbringen. Und es gab die Finalniederlage gegen Goff, aber ich würde sagen, das ist eigentlich ein Typ Spielerin, der ihr mittlerweile einigermaßen liegt. Und das Problem, in Anführungszeichen, sind halt welche, die spielerisch noch mehr Power entwickeln können, die zeitgleich in der Defensive gut genug sind, vor allem die einen tollen Aufschlag mitbringen. Mhm. Und das ist schon spannend, dass sie oder auch im Sog von ihr sich das so jetzt nochmal an der Spitze der Weltrangliste gestaltet hat. Wir kennen es einfach aus dem Tennis, Damen wie Herren, es passiert immer alles in Wellen und im Moment haben wir ganz klar an beiden eine Powerwelle und Sabalenka führt die bei den Damen an.
Sabalenka hat hier im Moment knapp 2.500 Punkte Vorsprung vor Elena Rybakina. Die musste einen Satz abgeben in ihrem Weg in dieses Finale. Sie hat ihn abgegeben. Dann, warte, das muss ich jetzt mal gerade gucken, jetzt habe ich es verloren. Sie hat ihn abgegeben gegen Hayley Baptiste. 7-6-2, 6-6-2. Das kann man allerdings so ein bisschen dann als Schluck auf bezeichnen. Danach hat sie gegen Marta Kostyuk, gegen Sony Kertel und gegen Jessica Pegula und im Halbfinale gegen Elina Svitolina dann keinen Satz mehr abgegeben. Ja, das war vielleicht ein bisschen enger als bei den Matches von Arina Sabalenka und trotzdem, wir haben jetzt darüber gesprochen. Wir wollen es jetzt sehen in den nächsten Monaten und ob sie dann wirklich nach Wimbledon vielleicht auch bis in den Herbst hinein diese Leistungen bringen wird können. Aber im Moment ist sie die klar zweitbeste Spielerin der Welt. Und sie ist die Nummer zwei der Weltrangliste momentan. Und sie ist momentan deutlich die zweitbeste Spielerin der Welt.
Muss natürlich nichts heißen. Weil wenn wir jetzt über die letzten 12 Monate gucken, zwischendrin war Świątek die zweitbeste Spielerin, dann war es sicherlich Anisimova über eine Weile. Jetzt ist es sie. Und die anderen beiden haben es nicht in derselben Form halten können. Und das Spannende wird jetzt eben, kann Rybakina das, wenn sie das Niveau nur einigermaßen hoch hält in den nächsten Monaten, wird sie mit ziemlicher Sicherheit die Nummer 1 werden, weil sie einfach so viele Punkte im Herbst gemacht hat. Es ist halt die Frage, hält sie es durch? In der Vergangenheit war es häufig der Körper. Und da werden wir die Antwort vermutlich erst nach Wimbledon bekommen, wenn sie die Phase bis dahin als zweitbeste Spielerin bestreitet, sagen wir nochmal ein Tausender gewinnt und vielleicht ein Grand-Slam-Finale erreicht. Ja, dann ist die Nummer 1 halt, denke ich, wirklich zumindest zwischendrin eingetütet. Aber das ist halt der Schritt, den sie noch nicht gezeigt hat. Sie hat schon gezeigt in der Vergangenheit, sie hat das Niveau, um zwischendrin die Beste zu sein. Sie hat das Niveau, um über Wochen die Beste zu sein. Sie hat es noch nicht über eine Saison geschafft. Und selbst eine Sabalenka ist lang daran gescheitert, hat sich an Świątek die Zähne ausgebissen. Und jetzt muss Rybakina zeigen, ob sie das schaffen kann, an Sabalenka vorbeizuziehen. Ich kann mir vorstellen, das klappt, aber sicher bin ich mir nicht.
Zwei Spielerinnen, die im Moment auf dem geteilten dritten Platz sind im Race to Riad, das sind Elina Svitolina und Jessica Pegula und beide haben eher etwas leiseren Schrittes diesen dritten Platz erklommen und bei Jessica Pegula ist das vielleicht auch etwas eher erwartbar gewesen. Elina Svitolina spielt seit Monaten in einer überragenden Form. Das einzige Problem, was sie hat, dass sie an zwei, drei Spielerinnen nach wie vor zerschellt. In diesem Fall war es Elena Rybakina. Aber wie sie vorher gegen Iga Świątek gewonnen hat, wie sie Katerina Siniakova besiegt hat, gut, da war eine Aufgabe mit dabei. Aber auch Aislinn Kruger und Laura Siegemund, ihr härtestes Match bis zum Halbfinale. Das ist einfach beeindruckend. Elina Svitolina spielt im Moment ihren Stiefel so dermaßen konstant runter, dass einem dann nur Respekt bleibt. Und ja, es gibt Spielertypen, Spielerinnentypen, die sie dann vom Platz schießen. Das ist jemand wie Rybakina, das ist Sabalenka, das ist vielleicht auch Anisimova, aber sie kann es mit allen anderen momentan aufnehmen. Sie kann es mit Coco Gauff aufnehmen, sie kann es mit Iga Świątek aufnehmen, wie wir es hier gesehen haben. Und dass Svitolina das noch schafft, damit habe ich vor ein, zwei Jahren nicht gerechnet. Aber ich möchte nicht pathetisch klingen, auch hier hat man das Gefühl, dass sie for greater cause da dann auch so ein bisschen spielt, dass sie mit einem anderen Antrieb dann auch spielt.
Hat sie natürlich in den letzten beiden Jahren auch. Irgendwann ist sie die Luft ausgegangen. Halte ich für möglich, dass das wieder passiert. Und es war sicherlich geschickt von ihr, letztes Jahr nach den US Open zu sagen, nee, es reicht für die Saison. Und ich nehme eine Pause und bereite mich auf 2026 vor. Kann man jetzt schon sagen, hat sich ausgezahlt. 19-3 starten die Saison. Das ist wirklich sehr gut. 19 dürfte auch die meisten Siege sein. Ich habe jetzt gerade nicht mehr Sabalenka vor der Nase. Ich denke schon. Es ist halt die Frage auch, wie lange hält sie es durch? Wir sehen das immer wieder, dass jemand aus der zweiten oder dritten Reihe nochmal oben dran kommt, aber nicht wirklich es schafft, die großen Siege zu holen. Und die sind eben nicht nur wichtig fürs Selbstbewusstsein, sondern auch für die Punkte. Es macht halt doch einen großen Unterschied, ob man hier im Halbfinale rausgeht oder im Finale oder am Ende als Siegerin. Und ich glaube, das wird schon spannend und interessant, weil es ist für mich gefühlt schon noch immer etwas, wo ich denke, ja, der Top-10-Einzug am Ende des Jahres dürfte damit eigentlich weitestgehend gesichert sein. Aber kommt sie oben wirklich dran? Vermutlich nicht. Und das ist auch vollkommen okay. Sie ist älter als die anderen. Sie ist spielerisch etwas limitierter als die anderen. Aber es ist jetzt schon ein extrem beeindruckender Saisonstart. Und das Spannende ist ja, jetzt kommt eigentlich der beste Belag für sie, der Sand. Zumindest war es in der Vergangenheit so. Ist das etwas, wo sie nochmal einen großen Titel holen kann? Da steht ihr vermutlich Świątek im Weg und auch die anderen beiden. Aber beeindruckend ist es.
Iga Świątek, über die müssen wir jetzt sprechen. Die hat nämlich aus ihren letzten 6 Matches gegen Top-10-Spielerinnen eine 1-5 Bilanz, aus ihren letzten 14 Matches gegen Top-10-Spielerinnen eine 4-10 Bilanz. Das ist seit April 2025 der Fall. Sie hat nicht mehr die Oberhand gegen Top-10-Spielerinnen. 4-10 die Bilanz, das ist keine gute Bilanz und das ist für jemanden wie Iga Świątek, die dann auch von sich den Anspruch hat, dass sie zu den 2-3 besten Spielerinnen der Welt gehört. Das ist eine ungenügende Statistik für sie. Also für sie. Für uns ist es eine Statistik, die eher schwach ist und auf die man, über die man sprechen muss. Für sie wird es ein ziemlicher Nervfaktor sein.
Ja, und vor allem das Turnier ist eigentlich ganz okay gelaufen. Also erstes Match gegen Kayla Day war einigermaßen eng im zweiten Satz, kann passieren. Dann Sakkari, gegen die sie Probleme in der Vergangenheit hat, sehr klar besiegt. Muchova auch sehr klar besiegt. Das waren eigentlich Matches, die durchaus erinnert haben an eine Świątek in Topform. Und dann verliert sie eben gegen Svitolina, die jetzt nicht unbedingt etwas im Spiel hat, wo man denken würde, ja, das setzt jetzt Świątek zu. Und die Zahl, die da halt wirklich heraussticht, weil ich sie sehr ungewöhnlich fand, sie hat sich unglaublich schwer getan gegen den ersten Aufschlag von Svitolina. Świątek ist in diesem Jahrzehnt sicherlich mit Abstand die, na doch, man kann sagen, sie bildet eine Gruppe mit Coco Gauff, aber beide sind historisch gut beim Return. Und da wackelt es ein klein bisschen bei Świątek. Da hat sie hier Probleme gehabt gegen den ersten Aufschlag von Svitolina. Das würde man nicht erwarten, weil der eigentlich nicht genug mitbringt, um Świątek ins Schwitzen zu bringen. Und dann das andere Problem, und das haben wir auch in dem Match hier gesehen, der Aufschlag wackelt. Er schien ja letztes Jahr in Wimbledon sich unglaublich erholt zu haben. Ich meine, sie hat Wimbledon auch gewonnen, weil sie da so toll war beim Aufschlag. Und auf einmal kriegt sie auch so eine leichte Doppelfehleritis. Mhm. Hat hier, es müssten 8 gewesen sein, gegen Svitolina geschlagen. Das ist schon komisch. Und sie ist auf jeden Fall außer Form, noch nicht in einer Art und Weise, wo ich mir wirklich Sorgen um sie mache. Für mich ist sie immer noch auf Sand jetzt die Spielerin, die es zu schlagen gilt. Aber es fällt schon auf, dass sie Wimbledon und dann auch den Sieg in Cincinnati letztlich nicht als Rampe hat nutzen können, um oben wieder ganz dran zu kommen.
Ja, also diese Doppelfehleritis, ich habe das Match von Świątek und Svitolina kommentiert. Das ist wirklich ein Punkt, der sie im Moment auch aus dem Konzept bringt. Also sobald sie einen Doppelfehler schlägt, wird sie unruhig und sie hat immer den Hang dazu gehabt, hektisch zu werden. Aber momentan ist es so, dass sie nicht dieses Selbstverständnis hat früherer Jahre, dass sie einfach die Spielerinnen dann besiegen kann. Und ich habe auch das Gefühl, gerade auf den schnelleren Hartplätzen ist ihr Vorhand-Topspin dekodiert. Es ist nicht mehr so für sie möglich, Spielerinnen vom Platz zu drücken, die näher an der Grundlinie stehen, um diesen Vorhand-Topspin entgegenzunehmen. Er springt dann auch nicht mehr so hoch, er bounced dann nicht mehr so stark. Momentan ist es so, dass man das Gefühl hat, dass das Spiel von Iga Świątek ja so ein bisschen an einer Weggabelung angekommen ist, wo es vielleicht mal einer Anpassung bedarf.
Nein, an sich arbeitet sie an der Anpassung. Und was jetzt ganz interessant ist, ich habe jetzt nochmal Doppelfehler was letztes Jahr aufgemacht, wo ist die Anzahl oder zumindest die Prozentanzahl an Doppelfehlern am höchsten gewesen. Es sind die Turniere in Wimbledon, Montreal und dann in den Top 5 noch 2 Matches aus Indian Wells und Stuttgart. Hat auf den ersten Blick nicht so viel gemeinsam, aber wenn man auf der anderen Seite überlegt, sind das zumindest 4 von 5 Turnieren, wo sie vermutlich das Gefühl hat, dass sie, um ganz oben mitzuhalten, einen sehr guten Aufschlag mitbringen muss. Denn wo sind die Probleme nicht? Auf dem Sand draußen. Und Stuttgart ist Sand drin, das sind andere Bedingungen, ist fast ein Hartplatz, der halt auf Sand ist. Und ich glaube, sie hat das Gefühl, dass sie auf den Hartplätzen, um mitzuhalten, dort halt wirklich den Punkt über den Aufschlag beginnen muss. Das Problem hat sie auf dem Sand nicht, weil sie da einfach mit der Topspin-Vorhand, die aus meiner Sicht sogar ein klein bisschen besser ist als in der Vergangenheit, eigentlich dominant genug ist. Und deswegen finde ich es so interessant, wenn wir jetzt auf den Sand kommen, weil ich sehe nicht dieselben Zweifel, die sie im letzten Jahr hatte. Ich sehe, dass sie Probleme hat. Aber für mich fühlt es sich ein bisschen an wie Probleme, die wir so häufig bei Nadal gesehen haben, der häufig 7-8 schlechte Monate hatte. Es so wirkte, als hält er doch nicht ganz bei der Weltspitze mit. Und wir kommen auf den Sand und er legt halt eine, 34-2 Bilanz hin. Mhm. Und ich kann mir immer noch vorstellen, dass sie Rom und die French Open gewinnt und dann halt wir denken oder das Gefühl haben, sie ist doch wieder die beste Spielerin der Welt. Jetzt kommen wir nach Wimbledon, meine Güte, dann dürfte sie auch ein gutes Wörtchen um die Nummer 1 mitsprechen. Warten wir es ab, die anderen haben aufgeschlossen, aber ich sehe im Spiel selbst nicht so große Probleme, dass ich jetzt denke, dass sie auf dem Sand wirklich in Gefahr sein sollte.
Victoria Mbokum hat einen unfassbaren Weg in die Weltspitze hingenommen. Sie ist hier im Halbfinale ausgeschieden, 6-7, 4-6. Der Tiebreak, da war sie chancenlos gegen Aryna Sabalenka. Den hat sie 0-7 verloren, aber ansonsten war sie fast auf Augenhöhe. Sie hat vorher gegen Kimberly Burrell gewonnen, Anna Kalinskaya und Amanda Anisimova. Viertelfinale, Entschuldigung, nicht Halbfinale. Sie ist jetzt in den Top 10 angekommen. Sie war letztes Jahr um diese Zeit noch auf Platz 300 der Weltrangliste. Das ist ein so starker Aufstieg einer einzigen Spielerin, den wir selten so gesehen haben.
Der einzige Tipp, mit dem ich zufrieden bin aus der Jahresendsendung, also meiner Vorhersage für diese Saison, aber ich glaube, es hat sich schon viel damals angedeutet, dass sie die Grundlagen für eine Top-5-Spielerin hat. Man muss dann immer gucken, passiert es wirklich? Aber was ich bei ihr schon fast abgefahren finde, sie kann halt so Unterschiedliches. Sie hat einen guten Aufschlag. Sie dominiert jetzt aber nicht über einen Aufschlag. Sie hat einen Return, der, glaube ich, das Potenzial hat, um ranzukommen an Goff und Świątek. Sie kann Offensive, sie hat eine brutal gute Rückhand. Sie kann aber auch Defensive, weil sie sehr viel Athletik mitbringt. Und das unterscheidet sie aus meiner Sicht zum Beispiel auch von einer Coco Gauff, dass sie beides auf hohem Niveau zumindest potenziell kann. Und dass sie zeitgleich halt das Power-Tennis mitbringt, um zum Beispiel Sabalenka die Stirn zu bieten. Jetzt eben, müssen wir abwarten, was passiert, wenn sie doch wieder in eine Formkrise reinrutscht, was passiert, wenn sie sich nicht organischerweise weiterentwickelt, was passiert, wenn sie viele große Matches am Stück verliert. Alles möglich, aber es ist schon beeindruckend, wie komplett sie ist, wie viel sie mitbringt. Sie hat keine großen Schwächen, weder im Technischen noch im Mentalen, noch in der Athletik und da ist das Potenzial für jemanden, der oben auffließen kann.
Und sie hat auch keine Probleme mit den anderen Belägen. Rasen haben wir so noch nicht so gesehen, aber auf Sand habe ich sie gesehen im letzten Jahr. Und selbst das war beeindruckend. Sie kommt mit diesen langsameren Böden dann auch klar. Ich bin sehr gespannt, ab wann so dieser Druck dann einsetzt. Ich muss jetzt Punkte verteidigen. Sie hat Kanada den Titel dann zu verteidigen im September. Wie lange kann sie mit dieser Freiheit der Aufsteigerin noch spielen und wann wird sie als die etablierte Spielerin wahrgenommen und ab wann muss sie Punkte verteidigen, ab wann kommt dieser Druck? Da bin ich sehr gespannt auf sie, aber der Aufstieg von Victoria Mboko in den letzten 12 Monaten ist einfach atemberaubend gewesen und hier hat sie das Viertelfinale erreicht, ist dort knapp gegen Aryna Sabalenka ausgeschieden. Ein, zwei Geschichten wollen wir noch gerade erzählen von diesem Turnier in Indian Wells. Eine Rückkehrerin haben wir auf die Tour und das ist eine schöne Geschichte. Jennifer Brady ist zurück gewesen, ist hier mit einer Wildcard ausgestattet gewesen, hat in der ersten Runde gegen Antonia Rusic in 3 Sätzen verloren. Aber Jennifer Brady war jahrelang verletzt. Sie war mal, war sie Top-10-Spielerin, oder? Sie war auf jeden Fall...
Zwei Grand-Slam-Finals, oder?
Genau, war in Grand-Slam-Finals und hat hier, war in der Weltspitze vorhanden. Und dann ist sie komplett aus der Wahrnehmung verschwunden und jetzt ist sie wieder da. Und man kann nur hoffen, dass ich jetzt mal ein paar Monate, vielleicht auch 1-2 Jahre gesund bleiben kann und dass sie den Spaß an diesem Sport wiederfinden kann.
Ja, sorry, es war nur ein Grand Slam-Final. Da habe ich dich falsch reingeleitet. Damals US Open, das waren die Covid-US Open-Halbfinale erreicht. Extrem gutes Halbfinale gegen Osaka gehabt. Dann das Finale der Australian Open ebenfalls im Jahr darauf gegen sie verloren. Und es war ja ein wirklich schneller Aufstieg. Es war auch so ein bisschen ein Covid-Aufstieg. Und dann war es wirklich halt ein ziemlich schneller Abstieg. Und ich habe eigentlich gedacht, dass sie zurücktreten würde und dass sie, Trainerin am College wird oder irgendwie Fernsehexpertin oder so wird. Bin überrascht, dass sie es wirklich in der Form nochmal probiert. Und zu ihren besten Zeiten hatte sie auf jeden Fall das Power-Tennis, um irgendwie eine Top-20-Spielerin zu bleiben. Viel weiter will ich da jetzt auch erstmal nicht gehen, weil wir da, glaube ich, jetzt wirklich ein bisschen abwarten müssen, wie das Ganze läuft.
Ja, also da will ich jetzt auch, da soll auch keine Erwartung geschürt werden oder so. Auf jeden Fall fand ich es schön, dass Jennifer Brady wieder zurück war und das war einfach eine Geschichte, die cool war. Mira Andreeva hat ein bisschen die Nerven verloren. Und bei ihr, was wir eben bei Victoria Mboko angesprochen haben, merken wir so ein bisschen, wie der Druck dann ihr zu Kopfe steigt. Sie hatte ihre zweite Runde gegen Solana Serra noch mit 6-0, 6-0 gewonnen. Dann verliert sie gegen Katerina Siniakova in 3 Sätzen. Und auf dem Weg vom Platz beleidigt sie erstmal das gesamte Publikum und Indian Wells und den Staat Kalifornien durch. Hat hinterher gesagt, ja, so darf ich nicht reagieren. Aber das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir das von Mira Andreeva gesehen haben. Sie setzt sich, glaube ich, unter einen enormen Druck und muss diesen Druck in irgendeiner Weise und diesem Druck ein Ventil verschaffen. Und das verschafft sie im Moment auf die wahrscheinlich falsche Art und Weise.
Ja, ich meine, perfekt eingefangen von der Kamera, ne? Wie sie das Publikum beleidigt und die Dame so tut, oh mein Gott, wie wagst du denn, uns das F-Wort entgegenzuschleudern? Also, das war super
die
gemacht.
Die Millionärsrentnerin war tief beleidigt und tief getroffen.
Und hat sich so gefreut, dabei von der Kamera eingefangen worden zu sein. Ja, also das war amüsant. Ja, ich glaube, es wird jetzt so spannend, weil der Druck war offensichtlich sehr hoch bei Andreeva, gefühlt seit den French Open letztes Jahr, wo sie eben gegen Boisson ein Viertelfinale verloren hat, was durchaus sie hätte gewinnen können. Und damit hätte sie damals, glaube ich, so ein bisschen den Platz eingenommen, den sie sich selber auch im Kopf zuschreibt, eine Top-4-Spielerin. Und seitdem wackelt es ein bisschen. Und ich glaube, es ist die Mischung aus Druck, der sehr offensichtlich da ist, und einer fehlenden schnellen Weiterentwicklung, der halt natürlich als Teenagerin gekommen ist. Und jetzt stößt sie an ihr Limit. Und sie ist halt wirklich prototypische moderne Spielerin. Ich sehe Ähnlichkeiten eben wirklich auf der... ich sehe Ähnlichkeiten zu Goff, ich sehe Ähnlichkeiten zu Zverev, ich sehe Ähnlichkeiten zu Murray. Und das ist einfach extrem athletisch gebaut. Tolle Fitness. Problem mit der Vorhand. Das sehe ich hier auch. Zwischendurch auch Probleme mit dem zweiten Aufschlag. Das hat ja die anderen vier geeint. Einfach aus einer fantastischen Rückhand zu kommen und aus dieser Athletik zu kommen, aber auf der Vorhand nicht Technik und Entschlusskraft zu haben, um darüber die Matches entscheiden zu können. Das sehe ich hier auch. Und man muss sagen, die Entwicklung ist natürlich fantastisch gewesen, die sie in den letzten Jahren hingelegt hat, auch zusammen mit Conchita Martinez. Kann aber sein, dass jetzt der Punkt gekommen ist, um es nochmal anders zu probieren. Dass das vielleicht jetzt so ein bisschen die Begleitung ins Erwachsenenalter war und jetzt nochmal ein bisschen technische Arbeit kommen muss. Ich denke, sie kann jetzt erstmal abwarten, ist der Druck jetzt weg? Jetzt sind die beiden großen Turniere, die sie letztes Jahr gewonnen hat, Dubai und Indian Wells, sind vorbei. Da hat sie nichts mehr zu verteidigen. Wenn sie jetzt die Lockerheit wiederfindet, dann weiß sie, wo das Thema gesessen hat. Wenn nicht, kann ich mir vorstellen, dass wir bei ihr nochmal eine Neuaufstellung erleben werden in den nächsten Wochen.
Ja, sie ist also in der dritten Runde rausgegangen. Und eine Überraschung müssen wir noch ansprechen, das ist Talia Gibson gewesen aus Australien. Als Qualifikantin hier reingekommen, gegen Anne Lee gewonnen, gegen Ekaterina Alexandrova gewonnen, gegen Clara Tauson gewonnen, gegen Jasmine Paolini gewonnen und dann im Viertelfinale ganz knapp nur gegen Linda Noskova verloren. 2-6, 6-4, 2-6. Maya Joint war in aller Munde in den letzten Monaten im australischen Frauentennis und auch das australische Tennis hat durchaus Probleme mit dem Nachwuchs. Es gibt nicht viele Spielerinnen und Spieler, die im Moment aus dem Nachwuchs in Australien nachkommen. Sie kann eine werden, die wir in den nächsten Monaten und Jahren noch häufiger sehen werden. Sie hat auf jeden Fall durch ihren Viertelfinaleinzug die Top 100 erreicht.
Ja, wir haben es so häufig im Tennis. Wir hatten gerade eine angesprochen, Louis Boisson. Ein riesiges Turnier, du bist drin in den Top 100, was kannst du draus machen?
Und
Lulu Sun, was kannst du draus machen? Ich meine, Aslan Karatsev. Es gibt halt einfach immer wieder in der Tennisgeschichte. Und die Frage, kannst du es nutzen oder kannst du es nicht nutzen? Für Gibson ist es ein Quantensprung. Man hat gesehen, sie hat sehr viel Power von der Grundlinie, ein bisschen unrundes Spiel. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eher etwas volatil sich gestaltet bei ihr, weil da einfach die Spannweite doch ziemlich groß ist zwischen fantastischen Winnern und sehr viel Fehlern. Und sie hat eine zum Beispiel nicht ganz entschlossene Jasmine Paolini hier besiegt. Ist halt die Frage, gelingt ihr das jetzt immer? Und ich finde das immer so schwer vorauszusagen, weil für fast alle in den Top 200 spricht etwas und bei ihr ist es dieses sehr aggressive Spiel. Ist aber jetzt die Frage, nutzt sie es oder nicht? Werden wir jetzt in 11 Monaten beantworten können.
Das werden wir in 11 Monaten beantworten können. Wir werden auf jeden Fall ein Auge auf sie werfen. Eine Nachricht bei den Frauen noch zum Abschluss. Vom 6. bis zum 11. April wird das deutsche Billie Jean King Cup Team in Wayrush antreten müssen, um den Wiederaufstieg in die Weltgruppe zu fabrizieren. Letztes Jahr in Ismaning ist ja der Abstieg oder der Klassenerhalt misslungen und man musste in die Gruppe darunter. Und dort wird man jetzt in der Gruppe 1 spielen, in Wayrush, in einer Vierergruppe mit 18 Mannschaften insgesamt. Und das ist eine Geschichte, die jetzt beobachtet werden muss. Es geht am 6. bis 11. April erstmal gegen Dänemark, gegen Portugal und gegen Schweden. Und Torben Belz hat dafür ein sehr junges Team aufgestellt. Eva Löse und Ella Seidel sind die Spielerinnen, die als erste dort genannt worden sind. Dazu Noma Noah Akugue, die gerade jetzt zwei Turniere hintereinander gewonnen hat auf ITF-Ebene. Und Tessa Brockmann, die letztes Jahr schon in Ismaning dabei war. Der 5. Platz ist im Moment noch nicht besetzt. Torben Belz hat da gesagt, da geht es dann auch um die Doppelaufstellung. Vielleicht kommt da jemand, eine erfahrene Spielerin dazu, vielleicht Laura Siegemund, vielleicht Annalena Friedsam. Aber es ist ein erstes Zeichen von Neucoach Torben Belz, dass man hier jetzt mit den jüngeren Spielerinnen versucht, den Wiederaufstieg zu schaffen und vor allen Dingen die dann auch so ein bisschen die Verantwortung zu übergeben, weil Tatjana Maria und Laura Siegemund sollen wahrscheinlich nicht mehr durchgehend das Klavier tragen.
Ja, und man kann auch klar sagen, Auslosungsglück gehabt. Also Wenn ich jetzt auf die Gruppe gucke, Dänemark, Portugal, Schweden, zum Beispiel bei Dänemark ist Clara Tauson nicht dabei. Das sind alle Spielerinnen, die schlagbar sind. Das Problem kommt dann, weil danach noch ein Match gewonnen werden müsste gegen die Siegerinnen aus Gruppe A. Und wir gehen einmal in A hoch, sehen, da ist schon ein bisschen ein anderes Niveau unterwegs. Die Slowakei, Kroatien, Serbien und Litauen. Und vor allem die Slowakinnen, kann ich mir vorstellen, werden ein Problem sein. Da gucke ich auf die Aufstellung und sehe Schramkova und Runčáková. Die zusammen schon das Halbfinale vor zwei Jahren im Billie Jean King Cup erreicht haben. Die wären Favoritinnen aus meiner Sicht gegen Deutschland, weil sie auch einen Top-Doppel haben. Und ansonsten sollten eigentlich alle im eigenen Zweig geschlagen werden. Aber ich vermute, an dem Match wird sich's entscheiden. Ansonsten müsste man dann gegen die Siegerinnen aus den Gruppen B oder C gewinnen. Da sind durchaus gute Teams dabei. Die Niederlande, Türkei, Rumänien, Frankreich. Viele nicht mit Top-Besetzung, das muss man sagen. Slowakei wird das Problem. Und dann müsste man eben gucken, auf wen man dann trifft, wenn man die Slowakei nicht besiegt. Aber wenn Deutschland auch mit dem Team nicht aus der Gruppe rauskommt, dann wäre schon arg was schiefgelaufen.
Ja, das denke ich auch. Also vom 6. bis zum 11. April in Wayrush in Portugal. Auf dem Centralito wird unter anderem gespielt werden und das werden wir dann natürlich auch beobachten. Das war's zu den Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die Herren sprechen. Dort hat Jannik Sinnert das Turnier gewonnen, aber wir müssen über zwei Spieler sprechen, die sich vielleicht auf eine kleine Art und Weise neu erfunden haben. Das gleich alles hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk. Jannik Sinner hat das Turnier in Miami gewonnen. Er gewann in einem surf-dominierten Finale gegen Daniil Medvedev mit 7:6 und 7:6. Es hat kein einziges Break gegeben. Medvedev hat im Tiebreak des zweiten Satzes mit 4:0 geführt und trotzdem hat Sinner dieses Turnier gewonnen. Er war nicht von den großen Temperaturen beeindruckt, weder im Halbfinale gegen Alexander Zverev noch im Finale gegen Daniil Medvedev, auch nicht im Viertelfinale, das er gewonnen hatte gegen Lerner Tien, was er 6:1, 6:2 gewonnen hat. Jannik Sinner hat nach seiner Enttäuschung des Halbfinals aus in Australien hier mal gleich einen kleinen Stempel drauf gedrückt und angezeigt hier, Leute, ich bin auch noch da. Es dreht sich nicht nur alles um Carlos Alcaraz.
Ja, Krise kann beendet werden. Ja. Aber das können wir festhalten. Und Indian Wells ist ihm in den letzten Jahren ein bisschen schwerer gefallen. Er hat aus meiner Sicht von den Bedingungen hier profitiert, von den surflastigen Bedingungen. Das Finale gegen Medvedev hat so ein bisschen an PlayStation-Tennis à la Kei Nishikori erinnert, wo halt auf sehr hohem Niveau mit viel Aggressivität gespielt wird. Und das ist einer von zwei Siegen, der für mich heraussticht aus der Liste an Siegen. Der andere gegen João Fonseca, der ihm in den nächsten Jahren vermutlich Probleme bereiten wird oder zumindest könnte. Gegen den hat er auch ein enges Match gezogen. Und ich glaube, das Enge ist hier das Wichtige. Denn er hat in Australian Open Halbfinale verloren, was er hätte gewinnen können. Er war in Dubai auch nicht der nervlich stärkere Spieler gegen Menschik. Und hier holt er 2 enge Siege gegen Medvedev und gegen Fonseca. Und ich glaube, das war sehr wichtig für ihn, das geschafft zu haben.
Ja, das wird sicherlich sehr, sehr wichtig für ihn gewesen sein. Er hat es dann wieder mit der Rybakinaschen Coolness gemacht. Und es ist auch, er hat ja so ein bisschen diesen Stil, der als klinisch bezeichnet werden kann. Es ist der ein oder andere Schnörkel mit dabei, mehr. Aber wie Sinner hier durchgekommen ist durch dieses Turnier, ist hervorragend gewesen. Dalibor Sochina in der ersten Runde, Denis Shapovalov 6-3, 6-2. João Fonseca in 2 Tiebreaks, das war ein sehr stimmungsvolles Duell und ein sehr, sehr tolles Match. Dann Leonard Tien 6-1, 6-2 auseinandergenommen. Dann gegen Alexander Zverev mit 6-2 und 6-4 gewonnen. Auch dem hat er keine Chance gegeben. Und im Finale dann diese beiden Tiebreaks gegen Daniil Medvedev, der als einer der besten Return-Spieler der Welt dann auch bezeichnet werden kann. Gegen seinen Aufschlag war nichts zu machen in dieser Woche, in diesen
10 Tagen. Ja, und eben, er kommt natürlich nicht häufig in diese engen Situationen rein. Aber wo waren sie? Es war im Tiebreak des ersten Satzes gegen Fonseca, wo Fonseca mit 6-3 führt und dann landet Sinner 2 fantastische Aufschläge und erzwingt einen Vorhandfehler von Fonseca und holt es sich. Und gegen Medvedev der Tiebreak des zweiten Satzes, wo Medvedev mit 4-1 führt, dann setzt Sinner einen fantastischen Return und zack, dreht er den auch. Und es waren die beiden engen Situationen, aber man konnte schon ein bisschen zweifeln. Ich bin mir auch sicher, er hat ein bisschen gezweifelt nach den letzten Wochen, wo er die engen Situationen nicht für sich gestaltet hat. Man denke daran, wie viele Chancen er gegen Djokovic im Halbfinale der Australian Open im 5. Satz hatte. Er hat es nicht gezogen, er hat es für sich entschieden. Und er war gegen Menschik derjenige, der nicht den Aufschlag in derselben Art und Weise bringen konnte. Hier hat er es geschafft. Es wäre natürlich super interessant gewesen, was wäre im Finale gegen Alcaraz passiert. Aber auch Medvedev hat absolute Topform gebracht, von daher total legitimer Sieg für ihn. Und es macht die nächsten Wochen zumindest spannender. Er ist jetzt natürlich Mitfavorit in Miami mit Alcaraz. Und dann müsste man mal gucken, was passiert auf dem Sand. Da war er letztes Jahr extrem nah dran. Schafft er das dies Jahr wieder? Interessant wird's.
Er hat auf jeden Fall auch noch ein paar Wochen lang keine Punkte zu verteidigen hier in diesem Sunshine-Swing und dann auch am Anfang der Sandplatz-Tour. Jannik Sinner hat dieses Turnier gewonnen gegen Daniil Medvedev und den hatten wir vielleicht, auch wir, schon ein ganz kleines bisschen abgeschrieben im letzten Jahr. Aber seitdem er jetzt mit Thomas Johansson zusammenarbeitet, seinem neuen Coach, hat er sich offensichtlich neu erfunden. Er scheint was in sich gefunden zu haben, das ihm wieder erlaubt, den Aufschlag komplett durchzuziehen, was letztes Jahr komplett verloren schien, als er in seinen letzten Monaten mit Gilles Cervara zusammengearbeitet hat. Ich möchte in keiner Weise Gilles Cervara unter den Bus werfen. 8 Jahre lang haben die beiden zusammengearbeitet und das höchst erfolgreich. Nur es schien am Ende dann überfällig zu sein, dass die beiden selber mal sagen, okay, wir versuchen mal was Neues. Aber wie Medvedev 4 gespielt hat in diesen 12 Tagen, das war mehr als beeindruckend. Alejandro Tabilo, Sebastian Baez, Alex Mickelson, Jack Draper 6-1, 7-5. Dispatched, sagen die Amerikaner gerne, und im Halbfinale gegen Carlos Alcaraz mit 6-3 und 7-6 gewonnen. Erstens, der Aufschlag ist wieder da und der ist wieder so da, wie es zu seinen besten Zeiten war, unter anderem als er die US Open gewonnen hat. Zweitens, sein Return ist wie immer sehr, sehr gut. Drittens, er spielt deutlich offensiver als noch vor einem Dreivierteljahr. Das heißt, er versucht wieder auf die Winner zu gehen. An seiner Defensive hat sich nichts geändert. Medvedev ist in dieser Form wieder ein Problem für die ganz Großen da oben.
Und er hat weiterhin das Stoische. Man muss ja auch noch mal kurz hier noch einfügen, es sah jetzt nicht unbedingt am Anfang der Woche so aus, als wenn er überhaupt spielen würde. Der hat ja, wir erinnern uns, es ist schon gefühlt zu lange her, aber der hat ja in Dubai festgesessen mit den anderen. Genau. Und ist hier eigentlich erst im allerletzten Moment überhaupt angereist und zack, zieht durch. Und jetzt kann man sagen, okay, die Auslösung war jetzt nicht die schwerste. Also Tabilo Baez, Mickelson sollte er eigentlich besiegen, hat aber ehrlicherweise nicht in meinem letzten Jahr. Draper war einfach platt nach seinem Match gegen Djokovic. Aber es sticht heraus, der Sieg gegen Alcaraz. Und da trotz, und das finde ich schon auch spannend, er hat im Finale und im Halbfinale gut 15-20% weniger Quote drin gehabt. Das heißt, er wusste, er muss Risiko gegen beide gehen, hat er gemacht. und hat Alcaraz trotzdem besiegt. Und du hast schon angesprochen, und ich finde, das ist halt schon erstaunlich, dieses aggressive Tennis, was er mitbringt. Das meinte ich auch gerade so ein bisschen Playstation-mäßig. Er war ja nun eher derjenige, der 3 Meter hinter der Grundlinie gewartet hat und sie alle ausgekontert hat. Und er geht jetzt wirklich in den Court hinein, gerade auf der Vorhand, bringt eine Aggressivität mit. Nicht nur dadurch, wie flach sie ist, sondern wie gut er sie platziert, wie enger an die Linien rangeht. Das ist schon beeindruckend. Und er hatte den tollen Saisonstart in Brisbane. Dann ist er komplett vorgeführt worden bei den Australian Open gegen Tien. Finde ich, konnte man schon erwarten, ja gut, jetzt geht's halt dahin. Dann verliert er in Doha gegen Tsitsipas. Also auch keine glorreiche Niederlage. Und jetzt haut er halt so ein Ding hier in Dubai und in Indian Wells durch. Es ist schon erstaunlich. Jetzt kommen natürlich die Sachen, die ihm nicht so liegen. Miami, Sandplätze, kann sein, dass er jetzt so wieder bisschen zurückfällt, aber es ist doch schon mal ein Signal Richtung Wimbledon und den US-Hardplätzen, dass vielleicht mit ihm in den Top Ten zu rechnen ist.
Er scheint auch eine neue Ruhe gefunden zu haben. Du hast es gesagt, stoisch gewesen. Er ist 5 Tage lang, hat er in Dubai festgesessen, bevor er überhaupt dann ausgeflogen werden konnte. Zusammen mit Andrei Rublev, glaube ich, war er im Privatjet. Dann ist er ausgeflogen worden dann aus Dubai, als dann die...
Aus Oman, glaube ich.
Aus dem Oman, Entschuldigung. Dass, als dann die Drohnenattacken kamen, dann auch auf Dubai. Kollege Jürgen Hasenkopf, der deutsche Fotograf, war ja auch, steckte ja auch noch ein paar Tage dort fest in Dubai. Es war also nicht ganz ungefährlich. Er hat gesagt, du, wir sitzen hier auf dem Hotelzimmer, haben eine gute Zeit und wir warten jetzt einmal und gucken mal, wann wir rauskommen. Auch da war er enorm cool. Und da müssen wir jetzt auch, glaube ich, gerade noch eine Geschichte, ein kleines Bonmot aus diesem Turnier ansprechen. Er hat sich auch in der Regelkunde ganz nach vorne getan hier, als er gegen Jack Draper einen Ball als Hindrance dargestellt hat, einen Ballwechsel, in dem es einen Ball gab, der auf die Linie von Draper, auf die Grundlinie von Draper geklatscht ist. Draper dann so ein bisschen nachfragend die Arme gehoben hat, so dieses Shrug-Zeichen gemacht hat und der Ballwechsel da weitergegangen ist. Medvedev verliert den Ball nach 6 oder 7 weiteren Schlägen, geht dann zu Aurélie Thur, der Stuhlschiedsrichterin, und sagt, aber war das nicht Hindrance? Ich möchte gerne ein Video-Review haben. Und Aurélie Thur hat gesagt, ja, jetzt wo wir Video-Review haben, kann er auch den Ballwechsel abwarten, bevor er das anfordert. Und sie hat dann Jack Draper den Punkt aberkannt und Jack Draper hat das mit enormer Sportlichkeit genommen, das muss man einfach mal so sagen, wie er das aufgenommen hat. Er hat gesagt, kein bisschen war er davon beeinträchtigt von meinem Achselzucken, aber es ist ein fair Call. Da, andere Spieler hätten den Schiedsrichterstuhl zerbissen nach so einer Entscheidung. Aber auch da hat sich Daniil Medvedev als sehr listig erwiesen. Einfach mal die Regeln so auslegen, wie sie denn dann auch im Regelbuch stehen.
Vor allem nach, wer hat es nicht, Dadri hat es, glaube ich, gegen Hijikata nicht hinbekommen. Ne? Der hat es probiert, hat den Punkt verloren mit einem Video-Referee. Ja, es war natürlich auch wieder klassische Medvedev-Rhetorik, der dann ja sagte, also ich sehe es jetzt auch nicht unbedingt so, aber wenn die Schiedsrichterin es sagt, dann müssen wir uns leider dran halten, hat er wieder die Nummer durchgezogen. Ich würde auch sagen, Draper, der ja schon Erfahrung hat, wir erinnern uns da an die Geschichte mit Oje Aliassime, wo ihm vielleicht so etwas eher zugute gekommen ist, hat da unter Umständen auch dran gedacht und hat sich gedacht, ich mache jetzt hier nicht das Fass auf, bevor ich schon wieder der Anti-Held im Internet bin. Aber geschickt war es und hat ihn sicherlich in einer eher schwierigen Phase noch über die Ziellinie gebracht.
Ja, 6-1, 7-5 hatte er dieses Match gegen Jack Draper gewonnen. Gerade im ersten Satz hat Medvedev hervorragendes Tennis gespielt. Daniil Medvedev hat sich ein kleines bisschen neu erfunden, hat sich auch Alexander Zverev ein bisschen neu erfunden, beziehungsweise hat er sein Spiel weiterentwickelt. Und diese Antwort möchte ich, bevor ich deine Antwort höre, einfach mal ganz frech mit Ja beantworten, weil Alexander Zverev hat in diesem Turnier gegen Jannik Sinner auf die Mütze bekommen, 2-6, 4-6. Das ist eine klare Niederlage gewesen, wird ihn auch sicherlich ziemlich gefuchst haben, dass er so klar verloren hat. Aber Zverev hat vorher ein wirklich richtig gutes Turnier gespielt und Indian Wells war nie sein Lieblingsturnier, er hatte noch nie das Halbfinale erreicht. Es waren schnellere Bedingungen für ihn. Er hat immer mittags gespielt. Er hat also immer dann auch gespielt, wenn der Platz ein bisschen schneller war durch die Hitze. Hat allerdings hier Matteo Berrettini, Brandon Nakashima, Francis Tiafoe und Artur Fies in einer Art und Weise besiegt, die man als beeindruckend bezeichnen kann, gegen Brandon Nakashima. Und dessen famosen Aufschlag hatte er lange Zeit Probleme, hat sich am Ende in drei Sätzen durchgesetzt. Aber ansonsten war das ein richtig gutes Turnier. Und es ist nicht der alte Zverev gewesen, der das durchgegrindet hat, sondern Zverev ist sehr, sehr früh auf den Punkt gegangen. Zverev hat da von bei den Australian Open gesprochen, dass er gerne auf den ersten Ball nach dem Aufschlag draufgehen möchte und den nicht einfach nur reinspielen möchte und dass er Surf and Volley spielen möchte. Das alles hat er hier gezeigt. Das war meiner Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung. Die Frage ist, ist es nachhaltig?
Ja, und wir reden halt seit Jahren über mögliche Schritte in die richtige Richtung. Und die Frage ist immer, welche Konsequenz hat es am Ende? Ne?
Genau.
Weil dann muss man halt schon auf die andere Seite des Draws gucken und sieht, ja, Medvedev holt halt den Sieg, der ihm nicht gelingt. Sinner war besser drauf als Alcaraz, würde ich sagen, in diesem Turnier. Es war schwieriger, Sinner zu besiegen. Und Zverev war natürlich nahe dran bei den Australian Open. Nur der Konjunktiv begleitet ja seine Karriere und ist, was ihn so ärgert. Andere schaffen häufig das, was er halt gerne hätte. Hier war es so ein bisschen der Fall. Ich würde sagen, er war schon einer der Profiteure der Bedingungen. Es gibt zwei Arten von Bedingungen, die ihm liegen. Sandplätze, gerade der etwas langsameren und hochabspringenden Art, weil es ihm natürlich mit seiner Größe und Athletik entgegenkommt. Und dann Bedingungen, wo er seinen Aufschlag halt wirklich nutzen kann, zum Beispiel in der Halle. Was ich jetzt hier bei dem Turnier am interessantesten fand, war schon das Halbfinale, das er ja, wie du gesagt hast, sehr klar verloren hat. Warum hat er das verloren? Weil er keine Chance beim zweiten Aufschlag hatte. Und das sehen wir bei ihm selten. Und es passiert gegen Sinner. Und ich glaube, es ist das Problem im Matchup. Wenn man jetzt auf die letzten 52 Wochen guckt, dann hat er eigentlich nur drei Matches gehabt, wo er unter 35% der Punkte beim zweiten Aufschlag gewonnen hat. Und alle drei sind gegen Sinner gewesen. Und Sinner hat etwas gegen den zweiten Aufschlag von Zverev, bei dem man ja auch sagen muss, der hat sich enorm gesteigert, wo Sinner einen ganz, ganz klaren Vorteil hat. Und den hat Zverev wiederum nicht gegen den zweiten Aufschlag von Sinner. Und Sinner wird ihm, glaube ich, auch in Zukunft in den großen Matches im Wege stehen. Alcaraz liegt ihm als Matchup besser. Konnte man am Anfang der Karriere vielleicht so nicht vermuten, aber ich denke, Sinner wird einen so klaren Vorteil haben, dass er ihm im Weg stehen wird in den nächsten Jahren. Und das ist ja einfach die Frage, die wir auch immer aufgeworfen haben. Geht es darum, noch Grand Slams zu gewinnen? Dann ist das für ihn ein Problem, dass er dieses Match so klar verliert. Oder geht es darum, große Titel zu gewinnen und oben dran zu bleiben? Dann sehe ich es nicht als Problem, weil die Form stimmt. Ob man jetzt große Weiterentwicklungen sieht oder nicht, er ist zumindest nicht schlechter geworden. Also dann ist positiv, wenn er die ganz großen Sachen gewinnen will, dann ist es nicht so positiv, weil Sinner, glaube ich, kann man jetzt festhalten, ein schlechtes Matchup für ihn geworden ist.
Ja, also, dass Sinner das schlechte Matchup ist, da gebe ich dir recht. Ich möchte allerdings, ich will jetzt nicht der sein, der an alle hier Ehrenurkunden verteilt und sagt hier, ihr habt alle euren tollen Job gemacht und jeder kriegt in sein Klassenbuch ein Smiley rein. Was ich halt nur sehe, ist, dass Zverev tatsächlich an seinem Spiel gearbeitet hat. Und bei den Australian Open habe ich das noch so ein bisschen abgetan, als er dann in der Pressekonferenz vorher gesagt hat, ja, ich habe daran gearbeitet, an Serve and Volley und dass der erste Ball nach dem Aufschlag, dass der aggressiver sein soll. Und das war jetzt das erste Turnier, wo man es wirklich konkret gesehen hat, sofort von Matteo Berrettini. Und der hat ihm auch Probleme in den letzten Jahren bereitet. Und Matteo Berrettini ist auch ein Profiteur eigentlich von diesen Bedingungen. Ja, er ist nicht mehr der Berrettini, der im Wimbledon-Finale stand. Und trotzdem war er ein gefährlicher Gegner für Zverev in der Vergangenheit. Francis Tiafoe, den hat er eigentlich immer relativ gut im Griff gehabt. Aber Arthur Fies zum Beispiel war auch ein Spieler, mit dem er häufiger Probleme hatte. Und den hat er tatsächlich auseinandergenommen mit 6-2, 6-3. Ich möchte dann einfach nur sagen, dass dass hier eine Entwicklung zu sehen war und dass man nicht sagen kann, ja, er spricht die ganze Zeit davon und tut nichts, sondern er hat hier wirklich was getan. Und da bin ich jetzt gespannt dann wirklich auf die Nachhaltigkeit und auf die nächsten Monate, weil jetzt kommt dann seine Zeit dann mit dem Sandplatz. Sandplätze und die Hartplätze sind für ihn gut. Er hat gute Australian Open gespielt. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie er dann auf dem Sand dann reagieren wird, weil da gibt es noch ein paar andere Spieler, die ihm dann auch Probleme bereiten werden. Lorenzo Musetti zum Beispiel.
Ja, also ich sehe ihn nicht mehr als den klar drittbesten Sandplatzspieler, der er zwischendrin gewesen ist. Es gibt definitiv Spieler, die ihn schlagen können. Auch Djokovic kann ihn auf Sand schlagen. Und ich fände es spannend, ihn mal auf Sand gegen Draper zum Beispiel zu sehen, was da passieren würde. Weiß gar nicht, wen ich da direkt vorne sehen würde. Ich fände es auch spannend, ihn auf Sand ein paar Mal gegen Fies zu sehen. Über den können wir gleich nochmal sprechen. Der hat, glaube ich, das Potenzial, oben hin aufzuschließen. Und es wäre natürlich interessant, ihn gegen Sinner zu sehen auf Sand. Ich habe jetzt nochmal hier das aufgemacht. Zverev hatte ja am Anfang eine 4-1-Bilanz, wobei, das hatte ich auch nicht mehr so in Erinnerung, man sagen muss, das waren durchaus enge Kisten, die er dann für sich gezogen hat. Und dann ist es aber schon verlaufen in den letzten Monaten oder anderthalb Jahren gegen ihn, wo diese Matches zwischendrin doch sehr, sehr klar geworden sind. Und das ist für ihn halt ein Problem, weil Sinner und Alcaraz und Djokovic, das sind halt diejenigen, die er schlagen muss, wenn er einen Grand Slam holen will.
Bei den Australian Open hätte er gegen Carlos Alcaraz das letzte Aufschlagspiel gewonnen, dann wäre es Novak Djokovic dann auch gewesen und wer weiß, was dann passiert wäre. Hätte, wäre, wenn. Das, alles klar. Ich wollte nur in diesem Fall darauf zu sprechen kommen, dass ich hier eine positive Entwicklung gesehen habe. Carlos Alcaraz, der hat sich hier durchgespielt, hat verloren gegen Daniil Medvedev mit 3-6 und 6-7, war vielleicht nicht ganz so gut drauf wie noch in den letzten Wochen und trotzdem.
Eine Sache noch ganz kurz, weil ich immer noch hier auf Sinner gegen Zverev gucke. Was denkst du, wie viele Breaks sind Zverev seit dem Beginn der Saison 2025 gegen Sinner gelungen?
Eins oder zwei?
Eins. Und das sind 5 Matches. Das ist halt natürlich echt ein Problem. Und warum ich darauf so rumreite, weil uns Tennisgeschichte gezeigt hat, wenn man auf einem bestimmten Level ankommt, dann sind es die Matchups, die entscheiden. Es war ja in der Big Four Era so, es ist bei den Damen so gewesen. Ich meine, Tennisgeschichte ist von Sharapova gegen Serena über anderthalb Jahrzehnte bestimmt worden, weil Sharapova nichts mehr gefunden hat. Mhm. Und ähnliches ist ja auch mit Medvedev hier passiert. Der gewinnt auch seit Jahren nicht mehr gegen Sinner. Sinner zieht die beiden und zwischendrin Djokovic halt einfach komplett ab. Die holen gegen ihn keine Breaks und er holt die Breaks. Und das ist halt echt ein Problem, wenn man große Turniere gewinnen will. Weil was wir auch nochmal kurz sagen können, wo sind wir jetzt bei der Bilanz? Sinner und Alcaraz haben seit, weiß der Geier, 2,5 Jahren kein Turnier mehr verloren, wenn beide im Feld sind und angetreten sind. Das ist natürlich schon ein Problemchen.
Der letzte Spieler, der ein Turnier gewonnen hat, wenn Djokovic, Alcaraz und Sinner im Turnier mit dabei waren, war 2023 Daniil Medvedev in Rom.
3 Jahre her.
Knapp 3 Jahre her, ja. Es ist einfach so. Wir haben jetzt eruiert, dass Jannik Sinner ein Problem ist für sehr, sehr viele Spieler. Carlos Alcaraz hat hier trotzdem das Halbfinale erreicht, hat hier verloren 3-6, 6-7. Und ich glaube, dass ihm diese Niederlage gegen Daniil Medvedev auch nicht gefallen hat. Er war im ersten Satz klar der zweitbeste Spieler hier. Und er ist zwischendurch wirklich an die Wand gespielt worden von Daniil Medvedev. Und es sieht immer so aus, als würde er solche Niederlagen dann leicht hinnehmen, aber ich glaube, in ihm brodelt es dann auch, weil auch Carlos Alcaraz ist auf der Suche nach der Perfektion.
Und er merkt den Druck. Da lässt er ja normalerweise kaum in sich hineinblicken, aber hier hat er ja dann doch hinterher sowas gesagt wie, ich bin da schon sehr gestresst, quasi immer der Gejagte zu sein. Es fällt ihm dann unter Umständen doch nicht so einfach, wie es manchmal ob der Schönheit seines Spiels erscheinen mag. Und es war interessant. Das war das Match in diesem Jahr, wo er am wenigsten Return-Punkte gewonnen hat gegen Medvedev. Also das unterstreicht dann mal, wie gut Medvedev aufgeschlagen hat. Und trotzdem findet Alcaraz oder eigentlich immer einen Weg rein. Hat er auch diese wahnsinnige Siegesserie jetzt auf Hartplätzen, also Outdoor-Hartplätzen stehen, irgendwie über 30 Matches in Folge gewonnen. Er ist als Favorit in das Match gegen Medvedev reingegangen. Er hat aber einfach keinen Weg reingefunden. Es gab immer wieder Möglichkeiten, die hat er nicht nutzen können und hatte das Gefühl, er ist nie ganz und vollkommen in dem Match wirklich angekommen. Und zwischendrin war es wieder total beeindruckend, was er geliefert hat. Gegen Rüd war es super, gegen Rinderknecht nach dem engen ersten Satz war es super. Aber da war schon doch der Zweitbeste nur im Halbfinale. Und das macht's Tennis natürlich interessanter, weil wäre jetzt durchgezogen, hätten wir als Sinner gegen Alcaraz zum 523. Mal gehabt. So ist schon besser. Bald kommt der Sand, da wird's halt für alle anderen doch ein bisschen härter, ne? Oder schwieriger vielmehr.
Lass uns ruhig noch über ein paar andere Spieler sprechen, weil die haben natürlich auch hier für Aufsehen gesorgt. Cameron Norrie zum Beispiel, der wie Kai aus der Kiste hier ins Viertelfinale gekommen ist, hat dann gegen Carlos Alcaraz 3-6, 4-6 verloren, aber hat vorher Alex de Minaur besiegt mit 6-4 und 6-4. Sagt das mehr über die Form von Alex de Minaur aus oder über die von Cameron Norrie? Der hat natürlich davon profitiert. Er hat gegen Mackenzie McDonald gespielt, nach Cameron Norrie dann gegen Rinky Hijikata. Das sind Spieler, die er besiegen muss. Wie gesagt, ist das vielleicht eher ein Zeichen dafür, dass die Form von Alex de Minaur nicht ganz so gut ist, weil auch in Rotterdam hat er früh verloren.
Und in Acapulco.
Und in Acapulco, genau.
Ich glaube, Rotterdam hat das sogar gewonnen und Acapulco war in der ersten Runde raus, irgendwie sowas, ne? Also es ist ein bisschen der Wurm auf jeden Fall drin seit ein paar Wochen. Und das Spannende ist ja, Norrie ist ja hier ehemaliger Sieger oder war nur Finalist. Nee, ich glaube, der hat ja hier gewonnen in einer der Covid-Ausgaben. Und es ist immer noch eine eher der Kuriositäten, dass er jemand ist, der ein Tausender gewonnen hat. Ach, ich habe jetzt Race aufgemacht, er ist 30 im Race. Ich würde ihn nicht als besonders formstark in diesem Jahr bezeichnen. Er hat natürlich nochmal eine Art von Comeback hingelegt, aber für mich ist er auch genau das, der 30. beste Spieler in der Welt. Ich würde eher sagen, die Bedingungen lagen ihm, würde die Niederlage eher de Minaur zuschreiben. Und jetzt mal gucken, wo wir in Wimbledon angekommen sind. Da hat er dann doch immer ganz gute Chancen, weil er einfach einer derjenigen ist mit Erfahrung und einem Wissen, wie man das auf Rasen angeht. Ich vermute, bis dahin werden wir aber nicht mehr so viel von Norrie hören.
Das Match der Woche, das Match der 12 Tage, haben Jack Draper und Novak Djokovic gespielt bei den Herren. Jack Draper gewann 4-6, 6-4, 7-6. Vielleicht war ihm dann auch ein bisschen die Luft ausgegangen im Viertelfinale dann gegen Daniil Medvedev. Aber Draper, der erst sein zweites Turnier quasi hier gespielt hat, der nach den Australian Open auf den Davis Cup verzichtet hatte, dann auch in Rotterdam nicht angetreten war, dann wenig gespielt hat, war hier zurückgekommen und hatte gegen Roberto Bautista gut in 3 Sätzen gewonnen, dann Francisco Cerundolo besiegt und dann gegen Novak Djokovic ein famoses Match gespielt mit wahrscheinlich dem Ballwechsel des Jahres, Anfang des dritten Satzes. Das war bei 30 beide, falls ihr das nochmal nachschauen wollt. 30 beide, erstes Spiel, dritter Satz, ist ein Ballwechsel für die Ewigkeit gewesen. Draper hat dieses Match gewonnen, war ein großer Sieg für ihn, war vielleicht dann auch so ein bisschen die Sicherheit oder beziehungsweise die Bestätigung, dass er sagt, ich kann mit den großen Jungs schon wieder mithalten. Es wird jetzt die Konstanz aufzubauen sein, es wird die Fitness aufzubauen sein, weil wie gesagt, gegen Daniil Medvedev schien er platt. Aber er bietet neben Arthur Fies natürlich dann auch dem Weltherrentennis nochmal eine andere Facette.
Mittelfristig ist er der wahrscheinlichste, um oben aufzuschließen. Mittelfristig meine ich jetzt halt wirklich auch innerhalb der nächsten 2-3 Jahre. Und da würde ich dann die älteren Spieler um Medvedev und Zverev schon ein bisschen rausfallen lassen. Und wir haben es im letzten Jahr gesehen, da hat er hier gewonnen, da waren es noch ganz andere Bedingungen, da ist er in Madrid ins Finale eingezogen. Sein bestes Tennis kann, glaube ich, mit den anderen beiden mithalten. Jetzt ist die Frage, kriegt er das verletzungsfrei hin über einen längeren Zeitpunkt? Wenn ja, dann hat er halt so viel im Angebot. Der ist halt so ein physischer Typ, der Aufschlag ist besser geworden. Er ist von der Grundlinie wirklich sehr schwer in Bedrängnis zu bringen. Die Vorhand hat eine große Wucht. Und er hat sich letztes Jahr halt ziemlich nervenstark erwiesen und das war auch ein nervenstarker Sieg gegen Djokovic. Djokovic wollte das Match gewinnen, aber Draper hat ihn physisch alt aussehen lassen, da kann man es jetzt mal sagen. Und ich fand es beeindruckend, dann keine Chance gegen Medvedev. Ich glaube, das passt auch. Er ist jetzt ziemlich weit in der Weltrangliste zurückgefallen, aber hat dann ja auch nach der Sandplatzsaison gar nichts mehr zu verteidigen. Und also spielerisch für mich bei ihm sehr wenig Fragen, dass er oben rankommen kann, aber alles andere sind natürlich Fragen.
Ja, ja. Lass uns gerade noch über zwei jungen Spieler sprechen, über Lennart Thiern und Joao Fonseca. Bei Joao Fonseca sind die ersten schon ungeduldig geworden, dass er vielleicht doch nicht so gut ist, wie er gehypt worden ist in den letzten 12 Monaten. Er ist noch sehr, sehr jung, möchte ich dann nochmal sagen, gegen Rafael Cornillon gewonnen, dann ein wunderbar spannendes Match gegen Karen Khachanov gewonnen und dann gegen Tommy Paul gewonnen, bevor er gegen Jannik Sinner in 2 Tiebreaks ausgeschieden ist. Und Lennart Thiern hat hier Ben Shelton unter anderem besiegt, dann auch Alejandro Davidovic-Fokina mit 7-6 im dritten Satz. Alejandro Davidovic-Fokina, eine Side-Note, zum 13. Mal ein Match verloren, in dem er Matchball hatte. Das ist fast eine tragische Statistik, die hier Davidovic-Fokina hat. Lennart Thiern hat dann gegen Jannik Sinner auf die Mütze bekommen, aber Joao Fonseca und Lennart Thiern werden uns auch in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge beschäftigen. Bei Lennart Thiern bin ich mir inzwischen fast sicherer als bei Joao Fonseca.
Ja, also Tien, gucke auch kurz auf Race, Nummer 12. Ich würde auch sagen, auf Hardcourts Top-10-Spieler mittlerweile. Frage ist halt, wie läuft das auf dem Sand, wie läuft es auf dem Rasen? Kann sein, dass wir von ihm da nicht viel sehen werden und er dann irgendwie im Race auf 30 steht nach Wimbledon und dann aufholen muss. Aber ich gehe davon aus, dass der das Jahr unter den Top 20 abschließt. Abseits vom Aufschlag ist eigentlich alles an ihm jetzt schon Weltklasse. Und Fonseca hat halt wirklich ein riesiges Potenzial. Und ich glaube, der stand halt demjenigen hier gegenüber, an dem man sich orientieren muss. Und das ist halt einfach Jannik Sinner. Die Grundschläge sind Wahnsinn. War es das Match gegen Sinner? Ich glaube ja, wo irgendwie diese Statistik kam, dass seine Vorhand vom Tempo her fast 20 km/h über dem ATP-Schnitt lag. Also es ist Wahnsinn. 20 km/h hört sich nicht viel an. Ja, das sind Welten. Also wenn die das durchziehen können, dann gehen die aber oben dran. Das ist es halt. Und Fonseca, warum sage ich Sinner? Weil Sinner war, müssen wir einfach ehrlich sagen, ziemlicher Hämpfling über Jahre und hat jetzt natürlich auch nicht den Körper von Alcaraz oder von Djokovic, um zwei Extreme zu nennen. Der musste wirklich extrem hart arbeiten, um dahin zu kommen. Und ich glaube, selber muss Fonseca machen. Ich fand es positiv hier, dass er in den langen Matches drin geblieben ist, dass er nervenstark geblieben ist. Von der Grundlinie habe ich wirklich eigentlich nur noch die Frage, kriegt er eine Weltklasse-Konstanz rein? Wenn ja, dann habe ich da gar keine Bedenken. Frage ist, schließt er athletisch auf? Wenn ja, dann glaube ich, zieht er ganz schnell in die Top 5. Aber hey, da müssen wir warten, ob das klappt. Das hat bei Sinner auch 3 Jahre gedauert. Und Tien hat jetzt schon alles. Ist halt die Frage, kann er bei der Größe einen Aufschlag entwickeln, der ihn da oben hält? Das ist halt, weiß ich, da gucke ich auf Alex de Minaur hoch. Der hat das auch nicht geschafft. Das kann Tien auch drohen.
Ja, gerade ein Wort zu Alejandro Davidovic von Kindern. Man möchte ihn in den Arm nehmen.
Naja, auf der anderen Seite ist das vielleicht dann auch so seine Marke, ne? Ich meine, er wird in Erinnerung bleiben, wer weiß ich, jetzt gucke ich um ihn rum im Race und sehe Namen wie Hugo Humbert oder Talon Griekspoor. Da wird man sich an Davidovic Fokina schon eher erinnern, einfach weil es war halt immer was los.
Ja. Ein Wort noch zu Novak Djokovic. Der hat hier tatsächlich Rost angesetzt oder vor diesem Turnier Rost angesetzt, weil das war kein überzeugendes Turnier für ihn. Gegen Kamil Majdšák hatte er den ersten Satz verloren, dann noch klar gewonnen. Dann hat er gegen Alexander Kovacevic einen Satz verloren und dann verliert er gegen Jack Draper in 3 Sätzen. Natürlich ist das jetzt kein Turnier, wo er sagt, das muss ich jetzt unbedingt noch gewinnen. Und er schielt auf die ganz großen Titel. Das war allerdings kein gutes Turnier und jetzt ist er auch raus für Miami wegen einer Schulterverletzung. Mal gucken, wann wir ihn das nächste Mal wiedersehen. Mein Tipp wäre Rom.
Denke auch, vielleicht Madrid. Ich glaube aber auch nicht in Madrid. In Rom sicherlich, French Open sicherlich, Wimbledon. Wo auch immer zwischen Wimbledon, US Open, vielleicht gar nicht, US Open. Also er hat, glaube ich, schon wieder erzählt, er will bis Olympia spielen. Vielleicht zieht er das durch. Es ist auch Wahnsinn, der hat 2 Turniere in diesem Jahr. Der ist immer noch Platz 4 im Race. Der hat alle hinter sich, außer Medvedev, Sinner und Alcaraz. Da wird er dann jetzt natürlich Ende der Sandplatzsaison nicht mehr stehen. Da steht er wahrscheinlich auf Platz 9 oder sowas. Aber er holt schon halt viel aus den Turnieren raus. Und hätte er hier Draper besiegt, wäre interessant gewesen, was er gegen Medvedev hätte holen können. Wahrscheinlich körperlich nichts, aber wer weiß es schon.
Jannik Sinner hat das Turnier gewonnen im 2-Tiebreak gegen Daniil Medvedev. Es war insgesamt, fand ich, ein gutes Turnier. Mir hat es großen Spaß gemacht. Es ist eine Geschichte. Das hat Daniil Medvedev auch in seiner Ansprache dann gesagt nach dem Finale. Vielen Dank dafür, dass die Bedingungen, dass der Platz so schnell gemacht worden ist in diesem Jahr. Für mich war es ein deutlich guckbareres Turnier als in den letzten Jahren. Schauen wir mal, wie es dann jetzt in Miami weitergeht. Da geht es nämlich schon ab morgen weiter. Und dann werden wir nach Miami dann auch wieder mit einem neuen Podcast um die Ecke kommen. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr auch finanziell unterstützen, könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.